Fest.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Hanna über Herr der Ringe, Schwertkampf bei Indis und das Mittelerde-Fest. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Dann begrüße ich heute die Hanna bei mir.
Hallo.
Wir reden heute zum Thema Herr der Ringe, Mittelerde-Fest, Rollenspiel und Schwertkampf. Aber bevor wir zu den ganzen Themen kommen, wer ist die Hanna? Wie würdest du beschreiben?
Gestern ist mir mehrmals gesagt worden, dass ich ein Nerd bin. Das bin ich ja sicher. Also ich mag Fantasy, ich mag Geschichte. Ich habe Geschichte studiert, bin gerade fertig geworden damit. Das ist auf jeden Fall meine große Leidenschaft und ein großer Teil von mir. Ja, wie würde ich mich beschreiben? Also ich bin selbstständig mit Mittelerde-Fest. Das macht mich, also ich bin ein Mensch, der gern selber die Sachen in der Hand hat, der gern als Letzter nochmal draufschaut, bevor ich irgendwie zum Beispiel auf der Uni eine Arbeit abgeben wird, die man gemeinsam gemacht hat. Da will ich nicht, dass irgendwie andere das abgibt, weil der könnte noch irgendwas sein, was mir nicht passt. Also ich will gern nur einen letzten Blick auf alles haben. Das ist sicher ein großer Aspekt. Ja, keine Ahnung.
Warum Geschichte? Was hat dich so fasziniert? Was ist so die Epoche gewesen, wo du gesagt hast, okay, das und nichts anderes?
Geschichte ist das, was am nächsten an Fantasy drankommt. Also Fantasy war für mich in der Schulzeit und so, ich habe unglaublich viel Fantasy-Bücher gelesen, deswegen ist Herr der Ringe halt einfach auch ganz wichtig für mich. Aber auch die Bücher von Bernard Hennen, Elfen und alles, was dazugehört, die haben mich einfach geprägt. Und das spielt halt alles in einem Fantasy-Mittelalter. Und deswegen ist das Mittelalter auch die Zeit, die mich historisch am meisten interessiert oder die mich auch immer fasziniert. Ich habe mich dann während meinem Studium auch noch mit der Neuzeit und der Zeitgeschichte beschäftigt. Die Antike ist nicht so mein, ich finde es spannend, aber die Antike ist einfach so groß und so lang, da kann man sich gar nicht so gut, also ich habe mich da irgendwie nicht zurechtgefunden. Also das Mittelalter ist definitiv der Zeitrahmen oder eigentlich auch eher das Spätmittelalter, weil das Mittelalter ist ja 1000 Jahre lang. Und die ersten 500 Jahre ungefähr passiert nicht sonderlich viel. Oder zumindest weiß man nicht sonderlich viel. Und da wird es interessant.
Das heißt, wenn man das Mystische ziehen, dann sind wir da eher bei den nordischen Göttern.
Ja, genau. Und ja, ich meine, Tolkien hat sich ja überall bedient. Oder bei vielen Dingen.
Hast du den Heiz auch gelesen?
Ja, die Zwerge habe ich auch gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die nicht so zugesagt haben. Die waren mir zu sehr wie ein Computerspiel aufgebaut, vom Schreibstil her. Also mir ist der Held immer zu unsterblich vorgekommen. Und ich mag gern, wenn Helden sterben können. Das macht es lebendiger.
Ja, aber das heißt, du hast nicht die Uldad
gelesen? Nein, die habe ich nicht gelesen.
Wundert mich.
Ich war immer der Meinung, dass ich sehr viel gelesen habe. Habe ich auch, aber ich habe jetzt längere Zeit nichts mehr gelesen. Also jetzt mit meinem Studium habe ich ständig Fachliteratur gelesen. Was auch spannend sein kann, wenn man sich für das Thema interessiert. Aber ich bin dann einfach nicht mehr zum Fantasy-Bücher lesen gekommen.
Und was an der Fantasy interessiert dich da so? Eher das Mystische oder die einfachen Umstände, wie die Leute gelebt haben?
Ja, ich mag das. Finde immer die Magiesysteme sehr spannend. Also viel Fantasy arbeitet ja mit Magie und das finde ich immer interessant, wie die Autoren und Autorinnen sich das überlegen, wie das funktionieren kann und was da so die Idee dahinter ist. Manchmal, also vor kurzem habe ich mal Bücher vom Robert Corvus gelesen, der Berg der Macht und die Folgebände, wo man ganz andere, ganz, ganz untypische Art von Magie irgendwie erlebt. Und das finde ich immer sehr spannend. Und auch, wie schafft man es, dass die Magie, die Charaktere, die diese Magie benutzen können, nicht übermächtig macht, sondern dass das auch immer irgendwie einen Nachteil hat, weil es sonst macht es keinen Sinn, dass die Menschen oder diese Personen nicht jetzt sie zum Gottkönig aufschwingen. Und das finde ich immer sehr spannend. Aber meistens, wahrscheinlich ist es, was ich einfach mag, sind gute Geschichten. Also gut überlegte Geschichten, die einen überraschen, wo nicht alles vorhersehbar ist, die halt aber auch gut durchdacht sind. Also nichts ist schlimmer, als wie wenn es erst schon weißt, was passiert und zweitens dann merkst, okay, es passt irgendwie nicht zusammen, aber es ist halt so irgendwie hinbogen, damit es Sinn macht oder so. Das höre ich gar nicht aus. Aber genau, also und gute Geschichten müssen nicht einmal unbedingt Fantasy sein. Ne? Das gibt es in vielen Genres. Aber irgendwie ist es trotzdem die Fantasy, die mich dann immer wieder anzieht.
Gehen wir weiter zum Herr der Ringe-Fandom.
Gern.
Du hast das Birchel gelesen, das Rote Buch der Westmark oder die Drenzl-Birchel?
Also ich habe verschiedene Versionen schon gelesen. Ich muss gestehen, dass ich, glaube ich, zuerst die Filme gesehen habe, mit meiner besten Freundin damals. Dann war ich, aber natürlich, weil ich sowieso viel gelesen habe, war klar, die Bücher müssen her. Dann habe ich diese grünen Ausgaben gelesen, die jetzt nämlich bei uns in der Bücherei geben. Genau, das war die erste Version, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, welche Übersetzung das ist. Also auf Deutsch auf jeden Fall. Irgendwann habe ich dann von meiner Mama zu Weihnachten eine andere Ausgabe gekriegt. Da sind vorne, da sind auf dem Einband Bücher drauf aus den Filmen. Voll schöne. Die habe ich dann natürlich auch nochmal gelesen. Dann habe ich Silmarillion mittlerweile auch zweimal gelesen. Beim ersten Mal ist es furchtbar und zweiten Mal geht's. Und den habe ich natürlich auch schon mehrmals in verschiedenen Varianten. Viele Leute sagen ohnehin, dass der Herr der Ringe schwer zum Lesen ist. Die haben Silmarillion wahrscheinlich noch nicht einmal mit einem Auge angeschaut.
Ich hab's. Nein. Unmöglich. Ich kenne wen. Fünfmal perfekt, das beste Büchel, was es gibt.
Ja.
Nein, ich kenne nicht dazu.
Ja, nein, es ist ja, ich hab dann damals, als ich das erste Mal gelesen habe, meiner besten Freundin, mit der ich die Filme geschaut habe, habe ich dann die ganzen Geschichten so sozusagen erzählt. Wir sind eine ganze Nacht in der Hängematte gelegen und ich habe ihr die Geschichten im Einzelnen erzählt, weil die zusammenhängen sind ohnehin lose. Ja. Aber das war cool irgendwie. Aber wir haben auch schon mal Leute gefragt, ob ich glaube, dass Silmarillion verfilmt wird. So, nein. Wie will man das verfilmen? Das geht nicht. Man kann höchstens sagen, okay, wir nehmen diese Geschichte oder diesen Part und machen daraus einen Film oder so. Am ehesten wahrscheinlich Beren und Lúthien. Das ist neben Herr der Ringe, glaube ich, in dem Universum nur eins der bekannteren Sachen. Da haben sie jetzt auch, glaube ich, mal ein Buch rausgebracht, das nur die Geschichte behandelt. Vor nicht allzu langer Zeit. Das habe ich aber nicht. Aber genau. Das Silmarillion ist halt einfach wirklich, es ist, wenn man Geschichte studiert, so wie ich, oder studiert hat, dann ist man es gewohnt, solche Sachen zu lesen. Weil es ist im Endeffekt, ja, ein halb wissenschaftliches Buch. Aber Tolkien war halt auch ein Sprachwissenschaftler, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie er geschrieben hat, weil er halt einfach wirklich ein Experte war, was Sprache betrifft. Ne?
Aber ich glaube, den Band hat er dann sein Sohn fertig geschrieben.
Ja, genau, also sein Sohn, der Christopher, glaube ich. Der hat sich da um das alles angenommen, der hat mehr oder weniger die Notizen zusammengesammelt und das zusammengestellt. Aber geschrieben ist grundsätzlich vom Tolkien, aber sozusagen arrangiert hat es das ohne.
Hätte zwei Fragen an dich. Aber Nummer eins, wie heißt der G.R.R. Tolkien komplett?
John Ronald Royal Tolkien.
Okay, das wissen nämlich immer sehr viel nicht. Und das zweite, warst du warst du mit welchen Menschen er sich regelmäßig austauscht hat? Und
also ich weiß, dass er mit dem C.S. Lewis, der Narnia geschrieben hat, und nur anderen, die ich aber namentlich jetzt nicht weiß, an Club mehr oder weniger gehabt hat. Narnia habe ich tatsächlich noch vorher gelesen. Ja, ich habe in der Schule mehrere Referate in verschiedene Fächer über Tolkien gehalten, also in Englisch, in Deutsch und so. Und darum habe ich mich da auch mit seinem Leben schon bald mal auseinandergesetzt und immer wieder mal. Und darum habe ich das auch gewusst. Weil Narnia ist, mir jetzt als Kind oder als die Filme gekommen sind, hat mich das immer furchtbar geärgert, dass der erste Film ja eigentlich das zweite Buch ist und das erste Buch nicht verfilmt worden ist. Was Sinn macht, weil es gibt 7 Bücher von Narnia und die Hauptcharaktere wechseln. Und im ersten Teil sind es ein Bub und ein Mädel, die danach nie wieder vorkommen. Und der zweite und der dritte und der vierte Teil sind sozusagen dieselben Protagonisten. Das eignet sich natürlich viel besser zum Verfilmen, weil dann die Leute, die Bücher nicht gelesen haben, die Protagonisten sozusagen mit begleiten können. Aber was man halt dann nicht weiß, ist, dass erstens, wie die Straßenlaterne da hinkommen ist. Das wird nämlich im ersten Teil passiert ist. Und auch, dass dieser Kasten, durch den die Kinder im zweiten Teil gehen, aus einem Baum geschnitzt ist, den die ersten beiden Kinder aus Narnia mitgebracht haben, einpflanzt haben, das dann ein Baum geworden ist, in unserer Welt sozusagen. Und als der dann irgendwie von einem Blitz getroffen worden ist, ist das sozusagen zum Kasten gemacht worden. Und der steht in diesem Haus bei diesem alten Mann, der der alte Mann ist, der als Kind in Narnia war. deswegen, und das sind so diese Dinge, das hat mich dann immer furchtbar geärgert. Mittlerweile weiß ich, warum sie es so gemacht haben, aber ich habe dann immer alle meine Freunde erzählt, ihr wisst ja gar nicht, wie das alles passiert ist, und ich kennt sich gar nicht aus.
Ja, aber wie ist es dann gegangen, wie du dann die Bücher gelesen hast von Herr der Ringe und die Verfilmung verglichen hast damit?
Ich habe die Filme einfach von Anfang an geliebt, also das war schon mal, da hat man schon nichts mehr kaputt machen können. Und die Bücher machen mir auch Spaß, aber sie sind halt, sie haben halt ihre langen Passagen, die manchmal ein bisschen anstrengend zum Lesen sind.
Ja, die Landschaftsbeschreibungen,
ja. Ja, genau. Und natürlich, wie es in den Filmen halt auch ist, sobald Frodo und Sam allein unterwegs sind, das sind einfach anstrengendere Passagen, die kannst du im Film, kann man es auch überspringen. Tue ich nie, aber man kennt, weil die einfach deprimierend und lang sind. Und natürlich ist bei den anderen irgendwie spannender. Tut sie mehr. Aber ich habe die Bücher auch immer mögen. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, das zahlt mir nicht zum Lesen und ich habe bald wieder aufgehört, weil es anstrengend ist, aber mir war das kein Problem.
Auf was ich auch so wollte, das Tom Bombadil und Co.
Mm, ja.
Diverse kosmetische Anpassungen, woher dann plötzlich der durchkommt.
Ja, auch zum Beispiel, dass der Frodo eigentlich der einzige blonde Hobbit ist und alle anderen braune Haare haben im Buch. Finde ich grundsätzlich gut, dass sie es geändert haben, weil es zu sehr, weil es bei manchen Leuten vielleicht unangenehme Erinnerungen an diverse Zeiten, gerade im deutschsprachigen Raum, erinnert. Ja. Aber ja, Tom Bombadil, das war sehr cool, das zu lesen dann. Aber er ist bis heute für alle Menschen ein Rätsel. Keiner weiß, was Tolkien jetzt wirklich mit einem bezweckt hat. Oder ob es einfach ein kleiner Scherz war. Und mich stört es nicht, dass er nicht im Film ist, weil es hätte die Menschen, die Bücher nicht gelesen haben, nur verwirrt und das überhaupt nicht dazu passt. Und ich schaue jetzt gerade die Extras, also ich hab mir so eine Blu-ray Herr der Ringe Box gekauft, wo zu jedem Film irgendwie nur zwei Extras dabei sind. Und jetzt habe ich mehr Zeit, weil ich mit dem Studium fertig bin, jetzt schaue ich gerade die Extras. Da haben sie auch über Tom Bombadil geredet. Und ich glaube, die Philippa Boyens, irgendeine von den Schreiberinnen hat gesagt, sie können immer nur dort gewesen sein und keiner weiß. Wir haben es halt nicht gefilmt, sozusagen. Also sie wollte, glaube ich, den Tom Bombadil gern drin haben, aber es ist dann eben aus vielen Gründen entschieden worden, das nicht zu tun. Und das ist, glaube ich, das ist, wie sie sich selbst beruhigt hat, sozusagen. Aber ja, also ich finde, er ist nicht notwendig für die Story.
Hast du im Vorfeld vom Hobbit in Hobbit gelesen?
Also ja, ich habe alles gelesen gehabt, alles gesehen gehabt, bevor der Hobbit
gekommen ist. Wie hat dir der Hobbit gefallen als Buch?
Als Buch? Ich finde ihn lieb. Also es ist halt ein Kinderbuch. Es ist auch super für die 10-jährige Tochter von meinem Freund. Die haben wir jetzt auch schon vorgelesen und sie finden ihn auch toll. Mit Herr der Ringe haben wir noch ein bisschen gewartet. Aber es wird es dann auch schon, wird jetzt dann auch Zeit. Aber für das ist es super und ja, also man merkt schon, es stecken nur Sachen drin, die dann später rausgefallen sind. Zum Beispiel auf dem Rückweg verbringen der Bilbo und der Gandalf Weihnachten beim Beorn. Steht genauso drin. Und dann fragt man sich irgendwie so, wieso feiern die in Mittelerde Weihnachten? Also was feiern die zu Weihnachten? Das wird da halt einfach nicht erklärt und nicht hinterfragt und nicht irgendwie thematisiert. Das ist dann, das fällt im Herr der Ringe, ist das konsistent einfach weg. Also und ja, und im Vergleich zu den Filmen, ich habe mich extrem gefreut auf die Filme. Also die Plakate gesehen habe für den ersten Mal so, endlich, juhu, und Peter Jackson und alles wird gut sein. Dann war es nicht so.
Okay, warum? Jetzt bin ich gespannt.
Ich finde, es hätten zwei Filme gereicht. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sie nicht gesagt haben, wir machen einen, weil es hätte auch funktioniert, weil der Hobbit ist ja nicht sonderlich lang. Das für mich war es okay gewesen, wenn es ein Film wird. Ich hätte cool gefunden, wenn es zwei werden, wo halt einfach alles drin ist. Aber drei war einfach zu viel, weil einfach sehr viel mit eingeflossen ist, was gar nicht irgendwie von Tolkien ist. Also grundsätzlich finde ich es cool, dass man ein bisschen mehr Einblick kriegt in, was macht der Gandalf so, wenn er nicht bei den Zwergen ist. Weil das ja für den Herr der Ringe relevant ist. Das im Düsterwald und so, wobei sie es auch ja, aufblasen haben, sagen wir es mal so, und Galadriel und Elrond und die alle da andere Rollen gekriegt haben, die eigentlich im Hobbit noch gar nicht gar nicht irgendwie sie, oder zumindest nicht aktiv eingreifen, soweit ich das in Erinnerung habe. Das war für mich okay und ich habe es auch irgendwie nett gefunden, dass man den Radagast irgendwie kennenlernt, der ja einer der wenigen von diesen Zauberern ist, der auch noch irgendwie vorkommt in Tolkiens Büchern. Die anderen werden ja nur kurz irgendwie erwähnt. Zwar gibt es noch die, wo man zwar den Namen weiß, aber sonst nichts. Ja, und wir haben immer, ich habe mit meiner Freundinnen schon im Vorhinein spekuliert, welche Charaktere aus dem Herr der Ringe haben es vielleicht einbaut. Ich hätte es, ich habe es absolut gerechtfertigt gefunden, den Frodo irgendwie einzubauen, weil der ist halt da. Dann habe ich es auch okay gefunden, den Legolas einzubauen, weil das ist der Sohn von Thranduil und dort kommen sie hin und den kann man da auch gut einbauen. Meiner Meinung nach haben sie dann aber einfach übertrieben. Also, ja, er ist mächtiger gefühlt als im Herr der Ringe, was keinen Sinn macht, weil das später stattfindet. Ich hätte es so lustig gefunden, den Gimli einzubauen. Sie haben dann ja eh erwähnt, sozusagen, wo sein Vater eben das sagt, das ist mein Sohn und gib mir das zurück, dieses Medaillon oder was das war. Das habe ich irgendwie lustig gefunden. Das ist ein kleiner Fanservice. Aber die Tauriel, ja, die Tauriel ist so der Streitpunkt, glaube ich. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sie eine Frau in den Film eingebracht haben, weil Tolkien hat den Hobbit komplett ohne Frauen geschrieben und das ist sehr traurig. Das hätte mir auch, alles, was sie macht, hat mir überhaupt nicht gestört, wenn erstens die Love Story nicht gewesen wäre. Also von mir aus hätte es eine Love Story mit dem Legolas sein können. Das hätte absolut gepasst. Dann und sie hätte am Schluss sterben müssen. Das hätte man auch gut machen können. Sie hätte sogar mitten, was war das, Kili oder Fili, ich wechsel die zwar immer, aber sie hätte auch mit ihm sterben können einfach. Es war ja wurscht gewesen. Sie war sowieso schon da. Aber es macht einfach keinen Sinn, dass sie weiterlebt und im Herr der Ringe nicht auftaucht. Wenn ihr diese Welt so wichtig ist, dass sie alles hinter sich lässt und auf Weltrettungsmission geht, warum geht sie dann nicht auf die Weltrettungsmission mit, die ja wirklich, wirklich relevant ist, also wie den Smaug aus seiner Höhle zu jagen. Also das macht halt einfach keinen Sinn und da hätte ich es gut gefunden, wenn sie den Mut gehabt hätten, dass sie es einfach dann umbringen am Schluss und sagen, okay, Schluss, cooler Charakter und Ende, aber ja. Das sind so meine groben Gedanken zum Hobbit. Ich glaube, das ist einfach der grobe Unterschied, ob man zuerst den Film sieht und dann die Bücher liest und wie man, wie sehr man das braucht, dass der Film genauso ist wie ein Buch. Und wie gesagt, ich habe beim Hobbit auch viele Änderungen haben mich nicht gestört, wo andere jetzt sagen, um Himmels Willen, was haben sie da? Was ich sehr schade finde, ist bei den Hobbit-Filmen, dass die Zwerge so farblos bleiben. Also der Großteil, man ist natürlich furchtbar schwierig, wenn du, was wie viel sind es, 12 Zwerge und der Hobbit, so viele Hauptcharaktere sozusagen hast. Und die kommen auch im Buch natürlich nicht so um. Aber ich fahre jedes Jahr auf die MagicCon, die früher RingCon geheißen hat, in Bonn. Da sind ein paar von den Schauspielern, die beim Hobbit mitgemacht haben, regelmäßig da, die da Zwerge gespielt haben. Und dann merkt man, wie viele Gedanken die sie für andere Charaktere gemacht haben und haben da irgendwie verwandtschaftliche Verhältnisse und sind ja nicht zum ersten Mal so unterwegs. Das heißt, die haben sich halt überlegt, okay, der ist der Jüngste und deswegen macht er immer am meisten Blödsinn und die anderen schauen immer recht auf ihn und der irgendwie schert sie immer um einen guten Lagerplatz und der kümmert sich immer ums Gepäck und so. Also sie haben sich wirklich sie überlegt, wenn das jetzt eine Gemeinschaft ist, die da unterwegs ist, wer macht was und wird sie das eingebürgert und wenn man das weiß, dann sieht man es auch ein bisschen im Film. Aber es kommt so wenig um, dass man es einfach nicht merkt, wenn man sich nur diesen Film anschaut oder wirklich nur, wenn man drauf achtet, zumindest mir geht's so. Und das finde ich sehr schade, weil der glaubt, da hätte man viel einfach streichen können, was eh viele Leute nicht mögen und dafür mehr Fokus auf diese Gemeinschaft legen, mehr auf die einzelnen Zwerge irgendwie schauen, wie die miteinander leben, wie die zum Thorin stängern, warum bleiben die bei ihm, obwohl er da offensichtlich schlechte Entscheidungen trifft am Ende, weil er da so besessen ist. Und warum sind die so, wie sie sind, ja?
Wenn du jetzt zum Beispiel genau die Situation hernimmst mit diesem Schauspieler und sie würden sich keine Gedanken darüber machen, dann waren das einfach nur irgendwelche Figuren und die würden nicht harmonisieren und dann würdest du das gar nicht wahrnehmen als das Gruppe.
Stimmt. Ja.
Ich glaube, das ist einfach so die Kunst, aber es ist auch ein großes Thema mit, dass sich sehr viele Leute viel, viel mehr Sorgen machen um Kleinigkeiten und wenn es nur mal Sekunden in einem Film geht, aber es geht um das, was du transportierst, was du darstellst, dass das so richtig rüberkommt.
Na klar, also natürlich, dass die eine Gemeinschaft sind, das spielt man schon auch im Film, aber und das ist ja schön, aber ich finde, man hätte dem nur mehr Raum geben können. Das ist ja auch, was Herr der Ringe ausmacht. Und gerade wenn man sich die Extras anschaut, wie die übereinander reden und was die, wie lang die Gefährten sozusagen zusammen gelebt haben und miteinander Zeit verbracht haben und was die alles für einen Blödsinn gemacht haben, da merkt man einfach, okay, die waren wirklich eine Gemeinschaft und das kommt einfach wirklich auch im Film um. Und das ist was, was das so wertvoll macht irgendwie. Und das stimmt, das hat sich da halt definitiv erhalten. Aber bei manchen Sachen. Also ja. Der Herr der Ringe finde ich auf jeden Fall die Filme besser als beim Hobbit. Aber meine Mama hat mir jetzt zum Studienabschluss ein Buch geschenkt, das heißt, was Tolkien zu Mittelerde inspirierte, wo eine Tolkien-Biografie, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe es noch nicht so lange daheim und ich habe es auch noch nicht gelesen, aber wo der sich sozusagen hingesetzt hat und überlegt hat, okay, welche Landschaften sind von was inspiriert, was kann der Tolkien, was hat der Tolkien definitiv selbst gesehen, wovon hat er vielleicht gelesen, was hat er kennt, was hat er sicher nicht kennt, und was kann man, wie kann man das sozusagen sich überlegen, aufgrund dessen, woher seine Ideen kommen. Und mit, auch mit vielen Büdern und so. Das finde ich dann schon immer cool. Also da bin ich, freue mich aufs Lesen.
Das glaube ich auch. Wenn du jetzt sagst, okay, du würdest jetzt der Figur in dem klassischen Herr der Ringe-Universum, also wirklich zu dem Zeitpunkt von Frodo, Bilbo und Co. Spielen, was würdest du gern verkörpern und zu welcher Epoche würdest du dann agieren?
Also schöner Leben ist sicher danach, also ruhiger. Und ich meine, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Elben und Elfen und alles, was in diese Richtung geht. Aber die Elben, die Tolkien sie geschrieben hat, sind im dritten Zeitalter ja schon am Rückzug und nur mehr wenig vorhanden. Und ich mag auch sehr gern die Rohirrim. Also ich bin ein Fan von der Eowyn. Weil sie die einzige starke Frau ist im ganzen Universum dort. Also die einzige, die man kennenlernt. Also im Buch ist ja auch anders wieder. Aber ich bin grundsätzlich ein Fan von starken Frauen. Darum habe ich im Prinzip nichts gegen die Tauriel, aber ja, haben wir schon geredet. Also ja, irgendwo zwischen Lorien und Edoras würde ich wohnen wollen, glaube ich. Und lieber nach dem Kringkrieg.
Aus Elb.
Als Elb, ja. Ja, schon. Wobei es vielleicht auf Dauer auch langweilig wird, wenn man so lange lebt.
Aber das ist ja dann kein Action da und nichts.
Ja, das ist schwierig. Aber ich meine, wir haben ja in Wahrheit auch ein sehr friedliches Leben, da muss man sich die Action halt selbst machen. Also, besser selbstgemachte Action als eine aufzwungene.
Ja, das stimmt. Gehen wir weiter zum Rollenspiel. Herr der Ringe, Rollenspiel spielst du aktiv ja nicht, beziehungsweise bist du nicht drüber dazugekommen, sondern du bist über ein sehr bekanntes System zum Rollenspiel gekommen.
Ja.
Wie war das?
DSA. Ja, das war eben, ich bin in einer WG gewohnt mit zwei Freunden und einer hat dann gesagt, hey, ich will eine DSA-Runde starten und willst du es mal ausprobieren? Und ich war so, ja, irgendwann mag ich es schon gerne mal ausprobieren. Und dann hat an dem Abend schon losgelegt. Dann sind wir irgendwie drei Nächte lang gesessen und haben eine Hexe erstellt, was als Anfangscharakter auch nicht unbedingt der einfachste ist, weil du nicht nur das normale Regelwerk lernen musst für jeden Charakter, sondern das ganze Magiesystem auch noch. Und dann aber nicht das normale Standard-Magier-Ding, sondern das wie zaubern Hexen und so. Aber ich habe diesen Charakter sehr gern mögen. Also und ich, ja, auch sehr, ich habe mich auch gut damit, hab auch gut damit leben können. Und das war grandios. Das war in meinem Matura-Jahr. Ich habe aber in der Zeit, glaube ich, mehr DSA-Regelwerke gelesen als für die Matura gelernt und in meinem Kopf schon weitere 10 andere Charaktere erstellt oder so. Ich habe teilweise vor Prüfungen, Vokabeltests, habe ich ausgewürfelt mit meinem W20, den ich im Federbinar gehabt habe, wie der Test ausgehen wird. Habe meine Schulfreundinnen zugelabert mit DSA-Regeln, die das alle nicht interessiert hat, aber das war mir wurscht. Zum Glück waren meine Freundinnen so gute Freundinnen, dass sie es einfach angehört haben. Ich habe sogar meiner Mama erklärt, wie DSA funktioniert. Sie hat es sogar geschafft, dass einer Freundin richtig erklärt, wie DSA funktioniert, ohne dass sie dabei war. Also meine Mama ist auch ziemlich ein Nerd. Sie hat nie DSA gespielt, aber sie war auch die Person, die mir zu Herr der Ringe gebracht hat. Ja, also DSA hat, und seitdem spiele ich eigentlich durchgehend in unterschiedlichen Runden verschiedenste Charaktere, DSA 4.1. um es genau zu sein, ja.
Ja, witzig. Was war so das Besondere an der Hex? War das eine Eingeborene oder?
Nein, sie war, sie hat ein besonderes Vertrautentier gehabt, Das war eine Kröte, also sie war eine Krötenhexe.
Eine Kröte, das ist selten. Die meisten wollen eine Katze haben.
Ja, genau. Aber wir haben im Bornland gespielt und dementsprechend im der absoluten Pampa, da war es so, es gibt keine schönen danach da, weil das ist einfach Wald. Und also mir ist eh wurscht. Und es war natürlich auch wichtig, weil die Krötenhexen sind ja die Heilerinnen, dass wir einen Charakter dabei haben, der heilen kann. Weil wir haben einen jungen Ritter noch gehabt als Charakter und die Freundin, die auch in der WG gewohnt hat, hat, weiß ich nicht, die hat irgendeinen so halb Kampf, halb politischen Charakter gespielt, von dem keiner, also wir haben die Kampagne, wir haben das Amt dann fertig gespielt, keiner so richtig gewusst hat, was sie eigentlich ist und an jungen Zwerg, der als Prospektor unterwegs war und wir waren dann im Bornwald, also wirklich im Wald und haben dort den irgendeinen Prinzen gerettet, der dann kaum, dass wir ihn befreit gehabt haben, alles in die Hand genommen hat, obwohl er jünger war als wir alle, aber super souverän uns dann ausgebracht hat, weil dann ist die Zeit eng geworden am Ende und dann war so, na gut, ihr schafft das da ohne Probleme durch, weil er so toll ist. Ja, das war so die Gruppen und es hat super funktioniert, weil wir haben zwei erfahrene Spieler gehabt und ich und der den Zwerg gespielt haben, wir haben beide das erste Mal gespielt und unser Meister war in dem Fall ein Schauspielstudent, der sich unmöglich viel Arbeit anderen hat. Also der hat sich Sounds ausgesucht und hat halt auch wirklich, es war ein halbes Lab, weil wir haben auch alle Schwertkampf gemacht und dann haben wir die Kampfszenen teilweise mit Kochlöffel und Besteck in der Küche ausgefochten. Was macht Sinn in dieser Situation? Ich stich da hin, nein, da komme ich nicht hin. Und so. Also es war dann schon mehr ein Rollenspiel, nicht nur im Kopf.
Habt ihr dann überhaupt noch Trefferzonen ausgefüllt? Oder habt's
komplett nein, rein? Ich weiß nicht. Ich glaube, in dem Fall haben wir die Trefferzonen, glaube ich, weggelassen, weil eh alle nur komplett überfordert waren mit den Regeln.
War es ein offizieller Teil einer Kampagne?
Nein, oder? Das hat sich alles eher überlebt.
Ja. Für die Großkampagnen oder für die bekannten Kampagnen, wie viel Asson, Simiala und Co.
Habe ich da irgendwas noch gespielt? Gar nichts gespielt. Also ich habe die Verlierer und Saga lese ich jetzt gerade, die Romane, die jetzt erscheinen, die im A vom Hennen sind, der es ja auch geschrieben hat, das Abenteuer. Und ich habe mir das Abenteuer auch besorgt, weil mein Freund meistert zwei Runden und in der anderen Runde spielen wir jetzt seit 3 oder 4 Jahren, wenn man Corona nicht mitzählt. Und das ist aber eine Kampagne, die er sich überlegt hat, die er eingebastelt hat sozusagen ins offizielle Aventurien. Und wenn wir die abgeschlossen haben, dann wollen wir gerne die Verliersensager spielen. Deswegen habe ich der ganzen Runde verboten, dass sie irgendwas dazu lesen, was nicht leicht ist. Aber dann, das wird dann vermutlich ich meistern und dementsprechend habe ich mir das Abenteuer schon mal zugelegt. Aber ich habe es auch noch nicht gelesen, weil ich zuerst die Romane fertig lesen will, weil wir eh noch länger an der Kampagne spielen werden und ich mir nicht spoilern will. Wobei, es heißt Phileas und Saga, es ist ziemlich offensichtlich, dass der Phileas und das Gewinner wird, aber...
Du bist ja zum Rollenspiel gekommen, da hat es diesen Detailgrad schon gegeben.
Ja, und gerade beim 4.1 ist der Detailgrad ja mega hoch. Also wenn du spielst ja dann nicht einfach eine Hexe, sondern du wählst dann nur die Schwesternschaft und dann nur die... Dann gibt es nur den Zirkel und Ding und das hat alles Auswirkungen darauf, wie du dann bist und ob du dann rachsüchtig bist oder jähzornig, ist auch noch so dieses klassische Hexenaspekt und so. Also da kann man dann schon, man kann sozusagen sehr, sehr vielen Regeln abbilden oder verschriftlichen. Und das hilft natürlich gerade am Anfang, wenn man, also mir zumindest, ich bin ein Mensch, ich habe kein Problem mit viel zu lesen. Das hilft mir jetzt geholfen am Anfang, dass ich da eine finde, weil ich sozusagen klar gehabt habe, was ist der Charakter, wie ist die und was tut sie so und was tut sie nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, mein Freund, der hasst Charakterstellen, weil er sagt, ich habe das im Kopf und das erfinde ich dann ad hoc und schreibe mir es dann auf, damit ich nachher konsistent bleibe. Aber ich will nicht im Vorhinein schon mal 1000 Gedanken machen müssen, wer ich bin und was ich tue, sondern das passt man dann einfach rein. Das kommt bei einem aus dem Gespür. Das kann ich nicht. Da bin ich dann einfach überfordert, wenn mich dann irgendwer fragt, und hast du Geschwister und ich habe mir das nicht vorher überlegt, dann bin ich so, also bei mir muss das vorher schon mal durchdacht sein. Deswegen meistert er auch lieber als ich, weil er halt einfach spontan irgendwas raushaut und das tue ich mir schwerer.
Hast du außer DSA noch andere Rollenspielerfahrungen sammeln können in der Zeit, wo du
Nein, ich habe, glaube ich, sonst kein Rollenspielsystem gespielt. Wie gesagt, ich habe einmal ins 5er DSA reingeschnuppert, aber außerhalb von DSA. Doch, einmal. Wir haben DSA-Urlaub gemacht, eine Woche in einem Selbstversorgerhaus mit einer fixen Gruppe sozusagen. Und am ersten Abend wollte eine von denen, die mit waren, was ausprobieren. Und ich weiß nicht mehr, was das für ein System war. Irgendein Baukosten, ganz einfaches System. Da haben wir dann so eine Art Zombie-Apokalypse-Szenario gespielt, wo sie vorher schon die Charaktere sozusagen zuteilt hat, wer was kriegt. Und wir waren irgendwie so, das war so die Idee war, dass wir Klassentreffen irgendwo im Wald, so klassische Hitten im Wald und alles ist super. Und auf dem Heimweg merkt man irgendwie, okay, die Radios funktionieren nicht und man erwischt der Heim nicht und so. Und es hat dann geendet, mehr oder weniger, dass uns irgendwelche Marodeure über den Haufen geschossen haben, weil wir total überfordert waren mit der Situation und die sich sozusagen schon 3-4 Tage da irgendwie arrangiert haben. Und wir waren dann irgendwie so, haben dann nachher alle gesagt, ja, war das der Plan? War das die Idee, dass wir so enden? Oder was war das? Und sie war so, na, sie hat sich sozusagen einfach nur das Szenario überlegt und hat dann geschaut, was passiert. Also sie hat dieses Sandkastensystem extrem geliebt. Regelwerk sozusagen so Sandkastengeschichten gemacht. Das ist ja cool, aber der Nachteil ist halt, dass es keine Story hat, die sie durchzieht, wenn du die Helden einfach tun lässt, was sie wollen. Weil dann kann es halt passieren, dass sie sich nicht für das interessieren, was du da hinlegst und dann machen sie halt irgendwas anders. Und wenn du als Meister nicht dahinter bist, dann bleibt es halt so.
So hast du nichts anderes kennengelernt?
Nein, tatsächlich bin ich beim DSA geblieben. So ist es.
Gerade bei Fantasy gibt es so viele Sachen.
Ja, man muss halt auch immer Leute haben, mit denen man das tun kann. Also ich habe halt einfach Leute, die mit mir DSA spielen.
Man, jetzt durch Corona ist sowieso ein bisschen schwieriger, das ganze Thema.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber im Großen und Ganzen findet sie ja online auch relativ viel. Spielt sie es online auch, oder?
Ja, jetzt haben wir gezwungenermaßen online gespielt das letzte Jahr.
Via Discord wahrscheinlich, oder?
Ja, hauptsächlich teilweise ein bisschen über Roll20. Oder beides. Discord-Video, Roll20 irgendwie die Karten aufgemacht oder so. Aber ja, jetzt bewegen wir sie wieder Richtung echte Treffen, zum Glück. Weil es ist halt einfach nicht dasselbe. Also, auch unten sind meine Studienkollegen sozusagen. Ich bin unglaublich froh, dass wir das schon vor 3 Jahren etabliert haben, weil sonst sagen die jetzt gar nicht mehr, nachdem wir jetzt mehr oder weniger alle mit dem Studium fertig werden. Aber jetzt haben wir so, die Fixpunkte sind halt, dass die es auch spielen. Und da haben wir dann oft nach der Uni so, waren wir sowieso auf dem Café und sind dann 5 Stunden im Café ausgesessen und haben dann halt stundenlang über DSA geredet und über die Charaktere für die nächste Kampagne und ob die Familiengeschichte da eh eine passt und ob der Name dazu passt und also wirklich ins Detail. Einer von uns, der lest sich halt auch wirklich in alles ein. Also das ist unglaublich und der weiß auch mehr als jeder von uns zusammen wahrscheinlich. Bei dem muss man immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht während einem Tag sagt, auf das wird Siege, oder? wenn Spieler sie wirklich exzessiv einlesen und dann einfach mehr wissen, als sie sollten, da sagt sie dann, ob sie Spieler und Charakterwissen gut trennen können oder nicht. Und das ist einfach schwierig. Es ist schwierig, darum versuche ich mich oft fernzuhalten, wenn ich weiß, okay, in dem Zeitraum spielt unsere Kampagne oder da wird unser Abenteuer oder der Charakter kommt in unserem Abenteuer vor, dann lese ich schon gar nicht mehr weiter.
Ja, wobei ich glaube, du bist darstellen sicherlich anders drauf als wie viele andere Spieler.
Also das war halt meine erste Prägung und ich glaube, das war und so. Und ich habe dann eine kleine Runde gemacht mit wiederum Freunden von mir, die noch nie vorher irgendwas mit Rollenspiel gemacht haben. Und aus der Runde ist dann einer von denen der hat dann angefangen zu meistern und meistert jetzt mehr oder weniger seit Jahren alle unsere Kampagnen. Und er hat natürlich seinen ganz eigenen Stil, aber wahrscheinlich auch von mir übertragen über das. Und bei uns ist halt wirklich oft der Fokus mehr auf dem Rollenspiel und nicht so viel auf die Regeln. Und wenn diese Überzeugung jetzt durchs Spielerische so gut war, dass beide sagen, das hat mein Charakter jetzt definitiv überzeugt, weil es einfach die Argumente, die du gebracht hast und die Diskussion, die wir gehabt haben, perfekt war und gut passt hat, dann würfelt da keiner mehr bei uns, weil das dann einfach, da passt es einfach. Also ich habe auch schon mit einem Meister gespielt, der alles würfelt, also wirklich alles, jeden Zufall, alles auf die Würfel sozusagen und auch die meiste Zeit offen würfelt. Das hat auch irgendwie seinen Charme, weil man weiß, das ist einfach alles Zufall und keiner kann sozusagen jetzt was dafür, wenn das jetzt passiert. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch manchmal einfach hinderlich für die Story oder für die Charakter oder für die Gruppenbildung, wenn es halt nicht so, wenn es dann wieder irgendwie sie widerspricht oder dagegen spült. Da war die Lebensgefahr für die Charaktere halt auch viel höher, als wenn der Meister verdeckt würfelt und sie denkt, na, Alter, das stirbt jetzt nicht, weil er da über die Türschwelle gestolpert ist und sie die letzten zwei Lebenspunkte aus der Kraut hat. So, bei ihm war das schon so gewesen und dann war es halt um gewesen. Und damit habe ich am Anfang auch nicht gut umgehen können. Dass ich jetzt nicht lieg, aber ich glaube, keiner von meinen Charakter ist bisher gestorben, weil wir entweder vorher aufgehört haben oder die halt sehr lange leben oder nicht gestorben sind. Aber ich habe meistens, ich spiele selten diese Frontschweine, also ich spiele selten einen Kampfcharakter. Weil ich habe halt angefangen als Hexe und der zweite Charakter war dann die Reihergeweihte und so ist dann wieder hingegangen. Ich habe schon eine Kampfmagierin, aber das sind nur so ein halber Kampfcharakter. Und wenn man nicht in der ersten Linie steht, stirbt man nicht so leicht. Im Kampf zumindest. da stirbt man dann an andere Dinge, aber ich habe schon erlebt, dass Charaktere gestorben sind und das war dann unterschiedlich.
Wie bist du dann zum Schwertkampf gekommen?
Das war anders. Das war so, dass ich mir mit 16, 17 sowas gedacht habe, ich darf gegen einen Sport machen. Also ich war immer schlank, aber ich war halt nicht sportlich. Und dann war ich so, okay, Sport, cool, aber was? Und da ich immer schon eben, oder schon lange Leidenschaft für Fantasy und Mittelalter und so gehabt habe, war jetzt erst okay, Bogenschießen ist so das, war so das Naheliegendste, wobei Bogenschießen jetzt körperlich oft gar nicht, also ich würde nicht sagen, dass es gar nicht fordernd ist körperlich, aber jetzt nicht in dem Sinn wie Schwertkampf. Ich war schon ein paar Mal Bogenschießen und so, es macht mir auch Spaß, aber es ist halt nicht, was ich wollte und es war damals gerade ein Hype und ich wollte auf Kampf auf diesen Hype Train aufspringen. Und dann war es so, Schwertkämpfe, was cool, gibt sowas. Dann habe ich es gegoogelt, nichts gefunden. Also okay, dann nicht. Habe in der Klasse eine zweite gehabt, die da auch irgendwie, die das auch cool gefunden hat. Also und zwar klar, wir wollen nicht olympisch fechten, das Sportfechten hat uns nicht zart, aber Schwertkampf war cool gewesen. Und dann waren wir in, glaube in Linz auf dem Mittelaltermarkt, der ja jedes Jahr normalerweise war, wo dann Vollkontaktgruppen da waren. Die sich halt wirklich krass verprügeln. Das war sehr cool zum Zuschauen irgendwie. Aber uns war auch klar, das wollen wir eigentlich nicht machen. Und im selben Jahr bin ich dann in Reichenau im Mühlviertel auf dem Mittelaltermarkt gewesen, wo der vom selben Veranstalter gemacht worden ist, dieselben Gruppen, Schwertkampfgruppen oder Battle of Nations heißt es ja oft, also dieselben Vollkampfgruppen da waren. Und dann habe ich da zugeschaut und da war ein Bekannter von meinen Eltern, der Sigi. Der ist eben im Alter von meinen Eltern und der war auch dort, weil er Schmied ist, hobbymäßig und auf so Mittelaltermärkte dann oft schmiedet. Da habe ich halt mit ihm über das geredet und er so, na, das ist ganz falsch und Blödsinn, was die machen und ganz furchtbar. Und er und in der Schwertkampfgruppe, wo er ist, das wird das ist viel besser. Und das macht man nach historischen Quellen. Und ich war so, es gibt Schwertkampfgruppen. Und er so, ja, in Linz und sie trainieren jeden Montag. Und er so, nimmst du mich mal mit? Und dann hat er mir schon am nächsten Montag hat er mich dann mitgenommen und seitdem war ich dann da dabei bei Indes. Damals war es noch sehr klar, das ist jetzt 8 oder 9 Jahre her. Ja, 8. Wahrscheinlich wird es jetzt um 10, aber Corona hat uns jetzt auch wieder ein wenig zurückgehauen. Aber ja, so in der Tour. Und dann war ich da dabei. Und die Klassenkollegin von mir ist dann auch mitgekommen und wir haben dann beide da trainiert recht lang. Und so bin ich zu Schwertkampf gekommen, ja.
Aber wieso hat er gemeint gehabt, dass die das anders machen oder falsch machen?
Naja, der Unterschied zwischen dem, was die Vollkontaktler machen und dem, was wir machen bei Indes und beim HIMA, ist, der große Unterschied ist, die haben eine Rüstung, die möglichst authentisch sein sollte. Und wir haben moderne Schutzausrüstung an, die möglichst praktisch sein sollte.
Okay, also wenn ich das jetzt nochmal resümiere. Indes ist der Verein, wo du aktiv bist. Das andere, das
HIMA.
HIMA ist was?
HIMA ist Historical European Martial Arts. Das also ist so wie MMA.
Die Gruppierung.
Okay. Genau. Das ist sozusagen weltweit. Gibt es da Vereine, die sich da zugehörig fühlen.
Und der große Unterschied ist, dass der ist gespitzt es nicht, wenn es auch nicht draufkriegt und die anderen gespielt schon.
Man gespielt es schon. Aber der grobe Unterschied ist auch, wir fechten nach historischen Quellen, die grob gesagt ohne Rüstung funktionieren. Also wo entweder beschrieben oder mit Büdern beschrieben ist, wie man fechten sollte gegen wen, der genauso ungerüstet ist wie man selbst. Das, was die beim Vollkontakt darstellen, ist im Endeffekt eine Schlacht. Weil da treten dann auch 6 gegen 6 an oder auch gegen 8 oder alle gegen alle beim Battle of Nations. Und da geht es halt auch wirklich, da ist das Ziel, dass du der Letzte bist, der nicht liegt. Also sobald irgendwer mit 3 Punkten den Boden berührt und die 4 sind schon mal 2, ist er draußen.
Last man standing, ja.
Genau, und da passieren auch extrem viele Verletzungen. Und die trainieren auch vor allem auf Kraft und auf Ausdauer und nicht so sehr die Kampftechniken, also die Waffentechniken. Wir legen mehr Fokus auf die Kunst sozusagen, wobei es bei uns auch verschiedene Sparten gibt. Es gibt Leute, die sich total auf Turniere fokussieren, die dann halt nur das trainieren, was im Turnier auch funktioniert, mit der ganzen Schutzausrüstung, weil es die Schutzausrüstung behindert dann natürlich, wie ja Rüstung auch. Nur die Techniken, die wir üben, würden ja eigentlich komplett ohne Schutzausrüstung funktionieren. Aber wenn du dann, kannst du vorstellen, eine Daunenjacke anhast mit Plastikprotektoren auf die Arme, dann kannst du deinen Arm vielleicht gar nicht mehr so hoch heben, weil das sie dann irgendwann verspießt. Und dann funktionieren manche Techniken, die sozusagen historisch funktionieren würden, in unsere Turniere nicht, weil die Schutzausrüstung das nicht erlaubt.
Was hast du dann im Prinzip an? Also wie kann man sich das vorstellen?
Wenn man wirklich in einem Turnier antritt, nach dem österreichischen Regelwerk, das ist auch von Land zu Land ganz unterschiedlich, dann hat man an, mal ganz wichtig, eine Fechtmaske. Die schaut genauso aus wie die Fechtmasken, die die olympischen Fechter tragen, mit so einem Netz. Nur, dass die mehr aushalten müssen. Also, weil die Schwerter oder die Federn, die wir verwenden, halt mehr Wumms machen als diese Stabal, die die Fechter haben, die olympischen. Das ist mal wichtig. Die sollte aber auch hinten einen Hinterkopfschutz haben. Dann hat man eine Jacke an. Die ist meistens, eben wie gesagt, so eine Daunenjacke oder wie so ein mittelalterlicher Gambeson, abgesteppt und mehrere Lagen. Meistens vorn doppellagig und manche Jacken, das ist auch total unterschiedlich, gibt es verschiedene Anbieter, aber manche haben dann eben nur Protektoren außen drauf. Dann hat man möglichst feste Handschuhe an. Die Handschuhe sind so die größte Schwachstelle in der Ausrüstung, weil die beliebtesten derzeit sind so Fäustlinge. Da schaut man dann aus wie so eine Krabbe und kann auch wirklich schwer irgendwas greifen. Also du kannst halt wirklich nur das Schwert nehmen und das war's dann. Also es gab halt aber auch viele Ringentechniken und so Geschichten, die man dann einfach nicht machen kann, weil man halt nicht gescheit greifen kann. Da gibt es einige Firmen, die an Verbesserungen arbeiten und an diversen Materialien testen und Ding, weil die Finger und Hände einfach immer meistens vorn sind und immer am meisten abkriegen, obwohl die zum Beispiel im österreichischen Turnierregelwerk gilt die Hand nicht als Trefferzone. Damit man nicht absichtlich draufschlägt, sondern wenn, dann unabsichtlich. Genau, also Handschuhe. Dann hat man auch Hosen, die ähnlich wie die Jacken gestaltet ist. Meistens auch nur irgendwelche Protektoren aus dem hat. Schienbeinschoner und irgendwelche Hallenschuhe, weil meistens sind die Turniere in der Halle. Also das österreichische Regelwerk sieht vor, dass keine Haut zum Sehen sein darf.
Das heißt, du schaust im Prinzip dann aus wie ein Kendo-Kämpfer.
Wahrscheinlich ein bisschen mehr wie ein Schlemmandel, aber...
Ach so, wenn die Plastikdinger rumhauen, ja, okay.
Aber genau, und das ist halt, das sind unsere Turnierfechter und Fechterinnen, die müssen sich so abbackeln. Aber es gibt halt auch Leute, wie mich zum Beispiel, die nicht so ehrgeizig oder nicht so auf Turnier aus sind. Und wir trainieren dann im Techniktraining sozusagen, wenn man sich nicht aufs Turnier fokussiert, fast ganz ohne Ausrüstung, manchmal ganz nur mit Schwert, manchmal mit Masken, Handschuhe. Ah ja, der Halsschutz habe ich vergessen, das ist nur extra ein Stichschutz beim Hals, weil da ist besonders gefährlich. Nur mit dem und Schwert, weil man halt wirklich sozusagen, wenn man genau abstimmt, was gemacht wird und klar ist, weiß ich nicht, die Knie sind keine Trefferzonen zum Beispiel, die Knie sind auch hakelig. Genau, dann kann man mit weniger Ausrüstung trainieren. Und das ist jetzt auch nur ein Schwert. Es gibt ja noch andere Waffen, wo wieder andere Ausrüstungskraft.
Ja, aber trainiert es da primär, also gerade beim Schwert jetzt mit Holzimitaten oder?
Nein, wir haben für die Anfänger, also den Grundkurs, haben wir Plastik-Waster, heißen die Dinge. Das sind im Endeffekt Schwerter aus mit Plastikklinge, aber der Griff und der Knauf sind aus Metall. Beziehungsweise der Griff ist mit Stoff oder mit einem Bandel umwickelt. Und ist von der Balance her recht ähnlich wie eineinhalb Händer. Also wir trainieren eineinhalb Händer.
Deswegen langes Schwert oder wie?
Langes Schwert, genau.
Und was war dann kurzes Schwert oder gibt es
das überhaupt? Das war ein einhändiges Schwert. Das gibt es auch, aber die meisten Fechtbücher, die es gibt, sind eher so aus dem Spätmittelalter und frühen Neuzeit. Und da waren die kurzen Schwerter eher schon out, weil man... Waffen entwickeln sich immer mit der Rüstung. Und die kurzen Schwerter und Schilde sind immer weniger geworden, als die Rüstungen besser geworden sind. Und im Spätmittelalter hast du halt die Vollplatten. Und dafür hast du dann nur mehr das große Schwert braucht, weil du hast ja kein Schild mehr braucht. Dementsprechend hast du das Schwert in beiden Händen nicht mehr können und dann hat es auch länger sein können. Dass die Reichweite ist schon essentiell.
Und wie lang ist denn so ein langes Schwert, so anderthalb Meter?
Die Klinge ist vielleicht ein Meter und dann nur der Griff dran, das sind meistens nur so.
Oder anders gesehen, was du jetzt auf das DSA-Regelwerk umlegst, stimmen da ungefähr so die Distanzen, also die Längen von der Klinge?
Ich würde sagen, ja. Also für einen anderthalb Händler passt es schon.
Und welche Verletzungen sieht man sich dazu, wenn man dann anfängt und unsportlich ist?
Wenn man anfängt und unsportlich ist, wird man vor allem am Anfang ganz viel Muskelkater haben. Dann wird man Blasen haben auf die Hände, weil das kriege ich auch, wenn ich viel Übungen mache ohne Handschuhe. Dann gehen auf die Handballen und am Daumen und so überall. Die häufigsten Verletzungen im Turnier sind die Finger, habe ich ja schon angesprochen, weil die Handschuhe einfach nicht ideal sind und die Finger irgendwie immer im Weg sind. Es generell passiert recht wenig. Also wir haben, glaube ich, die ganzen, wenn jetzt da überlege ich gerade zurück, da haben wir wirklich jahrelang nur kleine Fingergeschichten gehabt, einmal einen Krampf oder so, aber es passiert recht wenig. Jetzt haben wir natürlich wegen Corona auch keine Turniere gehabt.
Und da weniger Trainingseinheiten?
Genau, die Trainings, wir trainieren derzeit auch draußen, weil es einfach besser ist von den Regelungen her.
Lange Schwerte ist ja nicht das Einzige, was das macht, soweit ich das mitkriege auf der Homepage. Gibt es ja dann noch andere Sachen auch noch?
Ja, genau. Bei uns in Linz, wir trainieren eben vor allem lange Schwert, das sind die meisten Leute, aber wir haben auch Rapier, halbe Stange, Dolch.
Halbe ja. Stange?
Halbe Stange ist sozusagen alles, was Speere, Hellebarden, alle Waffen, die ungefähr 2 Meter lang sind und einen Stock beinhalten.
Ist ja halbe Stange.
Ja, es gibt auch die ganze Stange, die sind 4 Meter lang.
Ah, okay, gut.
Die ganzen Stangen sind von den Landsknechten im Kampf gegen Pferde eingesetzt worden. Da wüsst gerne, dass es ein bisschen länger ist. Mhm. Die halbe Stange sind eben diese ganzen Sachen. Oder eben auch Stock. Also der klassische Stockkampf, den es auch im DSA gibt, ist im Endeffekt das, was du da machst.
Und inwieweit gibt es da auch Sachen? Man gut, das Durchkampf und lange Schwert in dem Sinne attraktiv ist, ist klar, aber so Stangenwaffen ist doch eher ein bisschen eine Fahrerpartie, oder?
Ja, die, also tatsächlich sind alle drei, also Rapier, halbe Stange und durch, eher kleine Gruppen. Weil Schwert einfach cool ist. Und meistens passiert es, dass die Leute dann, wenn sie beim langen Schwert angefangen haben, merken, ah, es gibt andere Sachen auch noch, dann irgendwann einmal das ausprobieren und dann draufkommen, das taugt einer auch oder sogar mehr. Und dann entweder in beide Trainingsgängen oder nur mehr in das. Wir haben einen, der jetzt direkt beim Rapier eingestiegen ist, der ist halt ein Pirat, wenn es ums Lappen geht. Für den ist das Rapier einfach die perfekte Waffe. Auch klar. Also alles, was Richtung Piraten und Musketiere geht, muss der Rapier in die Hand nehmen. Aber sonst steigen fast alle beim langen Schwert ein.
Rapier ist aber
spannend. Macht auch total viel Spaß. Es hat eigentlich erst letztes Jahr gestartet, ganz klar. Draußen im Sommer. Das ist halt ganz cool. Wir haben bei uns ein paar Trainierende, die sich dann für irgendeine historische Waffen interessieren. Die sagen, ich darf da ein Training anbieten. Dann machen wir das im Sommer, weil wir keine Hallen haben und dann ist vom Raum her egal. Und dann schaut man mal, ob sie wer findet und ob ein paar Leute zusammenkommen. Und wenn das was wird, dann schauen wir, dass wir sie in irgendeiner Halle unterbringen.
Ja. Im Winter, wie darfst du da trainieren?
Da trainieren wir in der Turnhalle im Borg in der Honorstraße. Und dienstags und mittwochs und am Montag haben wir jetzt seit kurzem auch in der Weberschule-Turnhalle für Rapier und durch, weil draußen geht es natürlich dann nicht mehr.
Ja, es ist, glaube ich, dann auch irgendwann mal das Thema, dass so mit Polizei neugierig wird, wenn andere Passanten vorbeikommen und sagen, da schantiert wer mit Waffen und so.
Freund von uns in Wien, also in das Linz ist ja nur ein Trainingsort von vielen, gibt es in ganz Österreich oder in vielen österreichischen Städten und sogar in Regensburg und Kulmbach, also in 2 deutschen Städten, Standorte, Trainingsorte. Und die Wiener, in Wien ist sowieso ein wenig haklicher, aber die beiden Trainer vom Indes Wien haben halt vor dem Training oder am Tag vor dem Training haben sie ein paar Sachen ausprobiert und waren in auf so einem Basketballplatz, der so eingezäunt ist. Und es ist halt dann schon ein bisschen dunkel geworden und die haben da halt trainiert. Und dann ist die Polizei gekommen mit gezogener Waffe und sie haben sie hinlegen müssen und die Schwerter weg und Ding, bis sie dann so weit war, dass sie erklären haben können, dass sie nicht streiten oder sie den Kopf einschlagen wollen, sondern dass sie da trainieren und dass das alles in Ordnung und alles in Ordnung ist. Es gibt jetzt, glaube ich, sogar in Wien einen Park, wo es wirklich dezidiert erlaubt ist, dass dort Schwertkampf trainiert wird, weil ein Polizist, dem er nachgegangen ist und gesagt hat, darf sie das überhaupt und so. Und der das irgendwie so spannend gefunden hat, dass er gesagt hat, der hat das sozusagen jetzt da vermerkt. Und das ist natürlich super auch, weil in Wien gibt es natürlich voll viele Gruppen, die nicht nur Schwerter, alles mögliche an historischen Waffen praktizieren. Und wenn man dann weiß, okay, dort redet dann keiner blöd an, dann ist das schon super.
Wie ist es eigentlich, wenn du mit sowas auf der Landstraße spazieren gegangen ist?
Die beste Werbung.
Ja, die beste Negativwerbung wahrscheinlich.
Nein, gar nicht. Also ich bin schon oft mit großem Rucksack und Schwert draufgeschneunt nach Salzburg oder so gefahren, zu irgendeinem Turnier, zu irgendeinem Event. Und die meisten finden es total spannend. Ich meine, als Frau wird man wahrscheinlich auch gleich mal nicht so als Gefahr gesehen. Kann ich mir vorstellen. Ich bin in Salzburg mal von zwei Bundesheerlern angeredet worden, die mich gefragt haben, was das ist. Ich meine, man muss dazu sagen, das Schwert, das ich mit habe, ist eine sogenannte Feder. Das ist ein stumpfes Metallschwert mit einer umbogenen Spitze. Also das ist wirklich ein Trainingsgerät und keine Waffe. Meine, natürlich kommt es mit wem schlagen, aber ich kann mit meiner Faust auch wen tot prügeln. Also, ne, wenn man davon absieht. Die haben mich dann gefragt, was das halt ist. Dann habe ich ihnen erklärt, dass sie da im Training war und Ding. Und dann haben sie dann echt, haben sie das angehört. Und dann hat er halt ernsthaft mich gefragt, ob ich nicht lieber ein Pfefferspray mit habe als ein Schwert. Und ich habe dann gesagt, nein, weil mit einem Schwert kann ich gut umgehen. die waren ein bisschen überfordert. Also ja, man wird angeredet. Eventuell viele Leute machen es, dass entweder ein Schwertscheide haben, muss es drin haben, das gar nicht so auffällig ist, oder das in ein großes Leintüchel oder was einwickeln, dass man nicht erkennt, was es ist, oder in einer Tasche transportieren, dann glauben die Leute, das ist, ich weiß nicht, ein Tennisschläger. Ja, also ich habe noch nie ein Problem gehabt, wenn ich mit meinem Schwert mit umgerannt bin.
Nein, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Bogen, zum Beispiel mit einem aufgespannten Bogen durch die Gegend renne, dann hat das gleich was anderes.
Natürlich, aber einen Bogen erkennen die Leute eher als das, was es ist. Ein Schwert schaut oft eher mal aus wie eine Requisite, weil die Leute nicht, oder weil viele Leute nicht wissen, dass es überhaupt einen Sport gibt in der Richtung.
Das stimmt, ja.
Ich komme halt auch immer darauf an, wie man es tragt, wenn man es auf den Rucksack draufgeschnallt hat. Bis man es in der Hand hat, dauert es. Wenn ich es jetzt in der Hand trage, ist was anderes. Mache ich auch ab und zu, wenn ich halt nur vom Auto zur Wiesen gehe oder so. Habe mir auch noch nie wer irgendwie blöd angeredet oder irgendwie was gefragt oder Polizei angerufen.
Was muss man rechnen, wenn man sagt, okay, man will jetzt anfangen mit sowas?
Ja, bei uns ist so, dass der Verein, also kostet im Monat 20 Euro. Da sind alle Trainings drin, egal ob es das nutzt oder nicht. Das deckt die Hallen und wir haben dann eben die Plastik-Waster, also die Plastikschwerter für die Anfänger. Die haben wir vom Verein, da haben wir, glaube ich, mittlerweile fast 30. Also im ersten Jahr braucht man bei uns überhaupt keine Ausrüstung, beziehungsweise so ab der zweiten Hälfte vom Jahr will man dann meistens eh schon mal mindestens ein Stahlschwert haben, weil das ist cool. Das ist dann eher dazu ein bisschen problematisch, weil Stahlschwert ohne Schutzausrüstung kannst halt dann nur Allah-Übungen machen und bei den Partnerübungen dann natürlich nicht, weil es einfach die Verletzungsgefahr so hoch ist. Und das den Neulingen immer zu erklären, ist ein bisschen mühsam, weil die wollen natürlich möglichst viel ein Schwert in der Hand haben. Aber ja, und dann kommt eh halt Masken, Handschuhe und so weiter dazu. Wenn man die komplette Turnierausrüstung sozusagen haben will, legt man schon 1.000 dahin, wenn man keinen Blödsinn kauft. Das ist aber eh fast bei jedem Sport so. Und natürlich sind das zum Teil auch Verschleißteile. So eine Feder, die bricht vielleicht irgendwann oder wogelt und so, dass du das nicht mehr nehmen willst. Und Handschuhe werden vielleicht auch mal hin und irgendein Protektor fällt ab und so. Also manchmal muss man halt was nachkaufen. Aber so grundsätzlich so mit einem Tausender kann man wahrscheinlich rechnen für die komplette Ausrüstung.
Kommen wir zum Mittelerdefest. Wie bist du da dazugekommen? Ist das auf eine Idee von dir gewachsen oder war das ein Konsortium von irgendwelchen Fans oder Fanclubs oder keine Ahnung was?
Es ist eine lustige Geschichte oder interessant. Das Mittelerdefest, es hat in der Schweiz ein Mittelerdefest gegeben, ein sehr großes. Das war, glaube ich, 2012 zum letzten Mal. Aber ich glaube, da kommt die Idee her. Ein Bekannter und ein Freund von mir haben dann 2013 das erste Mittelerdefest in Österreich gemacht, mittelerdefest.at. Deswegen ist es auch im Logo drin, damit es klar ist, dass wir nicht das Schweizer sind. Also ein guter Freund von mir und ein Bekannter eben, der Mittelaltermärkte und ähnliche, der wirklich eine Eventmanagement-Agentur hat. Die haben das gemeinsam gemacht, auf der Burg Bieberstein damals. Ich war als Besucherin dort. Fun Fact, ich war die erste Person, die sich angemeldet hat. Und ich war als Besucherin dort. Ich habe mich schon, glaube ich, ein halbes Jahr vorher angemeldet. Und innerhalb von diesem halben Jahr war ich dann auch schon bei Indes. Und der Freund, der da involviert war, war auch bei Indes. Und so haben wir uns dann natürlich immer besser kennengelernt. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Fest dann war, habe ich dann auch schon viel mitgeholfen beim Fest, habe aber dann trotzdem als Besucherin sozusagen teilgenommen an die Workshops und so weiter. Im nächsten Jahr und bis 2015 hat es dann der Bekannte, der die Mittelaltermärkte macht, allein gemacht, weil der Freund von mir gesagt hat, er kann das zeitlich einfach nicht aufbringen, die Kapazitäten. Der hat es dann, das war dann in Karlstift im Waldviertel in seinem alten Westerndorf, was ein sehr cooles Rohan-Feeling hat, aber das Dorf, also dieses Westerndorf ist halt immer mehr zerfallen, weil da war dann auch außer Mittelalterfest sonst nichts mehr und das ist dann mit den Jahren immer baufälliger geworden. Und 2016 im April, also das Fest ist immer im August, und ich war dann immer als Workshopleiterin dort fürs Lange Schwert, meistens als Co-Trainerin, nicht selber als Leiterin. Und 2016 im April, also ungefähr halbes Jahr vom Fest, nicht ganz, ein bisschen weniger, hat er den Freund von mir angerufen und hat gesagt, er müsse das Fest heuer absagen, weil zwei Mitarbeiterinnen gegangen sind, die das vorrangig übergehabt haben und das Fest ohnehin relativ klar ist und nicht viel Gewinn bringt und für ihn sich in Wahrheit nicht rentiert und ob er es nicht machen will. Und der Freund von mir hat gesagt, nein, geht sich bei mir auch nicht aus, aber er überlegt sich was. Und ich habe in dem Jahr zum Studieren angefangen und habe auch schon irgendeinen Ferialjob gehabt oder so halb zugesagt gehabt. Und dann hat er mich gefragt, müsstest du das nicht du machen? Und ich habe gesagt, ich hab dann darüber nachgedacht und ich habe gemerkt, dass es mir voll laut daran, wenn es nicht mehr war, weil es halt echt einfach ein super feines Fest ist. Aber ich habe halt auch zu ihm gesagt, ich kann das finanziell nicht stemmen, wenn das ein Minus wird, wo soll ich das Geld hernehmen? Ich habe gerade zum Studieren angefangen und vorher nicht wirklich gearbeitet, das ist nichts da. Und da ist dann die Idee entstanden, dass wir es über unseren Mittelalterverein eben machen. Denn das haben wir dann eben 2016 gemacht, auch nochmal in Karlstift, in einem Westerndorf. Und da haben wir das sozusagen offiziell über den Verein gemacht. Und ich habe halt innerhalb vom Verein sozusagen die Organisation übernommen. Es ist super gelaufen, es hat alles gut funktioniert. Die Leute haben diesen Wechsel in der Organisation auch begrüßt und super aufgenommen, weil wir haben sehr viele Leute, die vom Tag 1 dabei sind, jedes Jahr. Dann habe ich mich im Oktober 16 habe ich mich dann eben selbstständig gemacht als Eventmanagement und Veranstaltungsorganisationsding, als Kleinstunternehmerin sozusagen. Und 2017 haben wir es dann das erste Mal in Reichenau auf der Burgruine gemacht, im Mühlkreis. Und da ist es jetzt auch jedes Jahr gewesen, außer 2020 wegen Corona.
Und wie viele Leute sind da im Schnitt?
Wir haben eine Beschränkung auf 200 Personen. Und 2018 oder 2017 waren wir aufs Maximum, aber seitdem sind wir so ungefähr auf 170 Personen pendelt sie sich ein. Die Kinder nicht mitgerechnet, die unter 13 sind und keine Workshops machen, die sind meistens einfach nur da und rennen um.
Die zahlen, glaube ich, auch keine Eintritt.
Die zahlen nichts, genau. Ja. Dementsprechend brauchen sie auch kein Ticket, deswegen sind die nicht in der Statistik drin. Ist ein bisschen schwarz zum Sagen dann. Wahrscheinlich sind es dann doch fast 200 mit den Kids.
Und wie lange dauert das oder wie lange geht das grundsätzlich immer?
Das Fest an sich ist von Freitagvormittag bis Sonntag so gegen 5 Uhr ist dann gar. Also wir haben eben die Workshops und die Workshop-Zeiten sind fix von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Freitag, Samstag und Sonntag. Das heißt, beim Freitag geht es um 10 Uhr, muss da sein, spätestens. Viele Leute kommen am Donnerstag schon, weil es halt gemütlicher ist. Und wir haben im Vorfeld eine Wanderung, weil Herr der Ringe ist halt 90% Wandern. Und
Landschaftsbeschreibungen.
Genau. Und da gibt es 15 Leute maximal, können bei der Wanderung dabei sein. Die geht dann immer schon am Montag los. Startet bei der Burg, dann wandern sie nach Neumarkt um. Da haben wir so ein Ferienhaus gemietet für die Wochen. Dann wandern sie da in der Gegend ein wenig um und um, durch die Wälder und Felder. Und dann am Donnerstag kehren sie zurück zur Burg und sind dann sozusagen schon gut eingestimmt, dass sie am Freitag ins Fest starten können.
Aber sie wandern untertags und nicht in der Nacht?
Meistens. Wir machen meistens auch eine Nachtwanderung. Also letztes Jahr hat eben, also 2020 hat das Fest nicht stattfinden können, aber wir haben die Wanderung gemacht, weil wir da eben nur 15 Leute waren und das war sehr cool, weil ich und mein Freund und seine kleine Tochter auch dabei sein können, weil wir ja sonst in der Woche nur am Organisieren sind und am Aufbauen und Ding, aber dieses Jahr war das Fest dann eben nicht und dann haben wir die Wanderung mitgemacht und es war sehr cool, einfach einmal dabei zu sein und zu erleben, wie das so ist. Und genau, also meistens ist es so, dass man der erste Tag ist meistens ziemlich anstrengend, weil das eine recht weite Strecke ist, von der Burg bis zum Ferienhaus Und der letzte Tag ist dann eben dieselbe Strecke in die andere Richtung. Nur hat die Wanderführerin da schon ein paar Mal einen Bekannten arrangiert, der so Kutschenfahrten macht. Und dann sind sie einen Teil mit der Kutschen gefahren, damit sie nicht alles gehen müssen. Aber dann legt man meistens am nächsten Tag gleich mal eine kürzere Wanderung nur ein. Dann macht man vielleicht auch noch einen Tag Pause und dann nur eine Nachtwanderung. Und dann am nächsten Tag vielleicht noch eine größere Runde und dann ist es eh schon wieder.
Das heißt, die Leute sollten schon fit genug sein, dass das stemmen können.
Ja, also ich glaube, die längste Strecke sind 15 Kilometer. Das sollte man eben schon gehen können. Wenn nicht, ich meine, wir haben es schon einmal gehabt, dass einer es nicht geschafft hat. Wir sind am Montag dann schon meistens bei der Burg und bauen auf und führen auch den Großteil des Gepäcks der Wanderer. Das müssen sie nicht alles tragen, sozusagen zum Ferienhaus hin. Und da haben wir den dann halt abgeholt. Also wir sind sozusagen eh da. Aber cooler ist natürlich, wenn es alle schaffen.
Ja, super.
Genau.
Ach so, ich hätte doch, die Wanderung findet währenddessen oder danach statt.
Nein, die ist davor, genau. Als Einstimmung. Und es ist, findet alles in Gewandung statt. Also Dresscode Mittelerde, Gützowar auf der Wanderung, es haben fest.
Was ist, wenn einer sagt, ich möchte partout nicht, aber ich zahle alles und ich bin dabei?
Geht nicht. Wir haben einen kleinen Fundus angewandt, der so überblieben ist mal oder so, wo man Leute kurzfristig was verleihen können. Das ist meistens nicht sonderlich schick. Aber für uns ist einfach wichtig, das Mittelerdefest ist, wir wollen kein Zoo sein, der sich anschauen lässt, sondern wir wollen einfach unter uns sein und Spaß haben. Das heißt nicht, dass wir irgendwen ausschließen, aber da muss man sich einfach auch drauf einlassen.
Das heißt, das ist kein Lab und es ist eher in Richtung Reenactment und trotzdem was anderes.
Genau, es ist Mittelerde-Reenactment sozusagen.
Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, es ist voll schwierig. Es gibt in Wahrheit nichts Vergleichbares. Es ist eine Mischung aus allem ein bisschen. Es gibt Leute, die das ganze Wochenende voll in Character sind. Für die ist es im Endeffekt ein Lab. Aber es gibt auch Leute, die einfach sie irgendeine Tunika und eine Leinenhosen anziehen und einfach die Zeit genießen und die Workshops machen, die sie machen wollen und am Abend auf dem Konzert sind. Und beides ist total okay. Und alles dazwischen gibt es auch.
Was gibt es da für Workshops? Was kann man sich da vorstellen? Was kann man da machen? Was kann man da lernen? Oder was wird da vermittelt?
Wir haben um die 30 verschiedenen Workshops. Schauen auch, dass jedes Jahr immer wieder was Neues dabei ist. Und es geht in alle Richtungen, was noch annähernd mit Mittelerde zu tun hat. Also wir haben Schmieden, Bogenschießen, Elbischlerner. Ich weiß gar nicht, welche von den zwei Elben sprachen. Wahrscheinlich beide. Wir haben einen Spiele-Workshop. Wir haben Leute, die haben einfach, ich glaube, 100 Herr-der-Ringe-Brettspiele und alles, was es irgendwie gibt in die Richtung, haben die mit und dann kannst du halt einfach den ganzen Nachmittag Brettspiel spielen. Oder du hast vielleicht selber ein Herr-der-Ringe-Brettspiel und denkst, die Regeln waren mir immer zu kompliziert, nimmt man es mit und schaut es gemeinsam an. Oder Lederarbeiten, ganz viele handwerkliche Workshops, eben ein Pen-and-Paper-Workshop fürs der eine Ring Pen-and-Paper. Wir haben auch einen Tabletop-Workshop gehabt fürs Herr-der-Ringe-Tabletop. Der wird heuer aber leider nicht stattfinden. Also ganz, ganz weit gefächert. Aber auch Schwertkampf natürlich. Wir haben heuer auch Schaukampf-Workshop, weil das natürlich nochmal was ganz anderes ist, als sozusagen eine Show zu machen oder wirklich zu kämpfen.
Das ist dann eher so in Richtung Stuntman wahrscheinlich, oder?
Genau, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich das möglichst brutal ausschauen lassen, ohne dass es so ist. Und die Idee war, dass die dann vielleicht da nur eine kleine Vorführung machen, wenn sie wollen, am Abend. Genau, also ganz breit gefächert.
Und ein sonstiges Rahmenprogramm, wenn ich sage, okay, gut, ich möchte umeinander rennen, gewandelt natürlich, und den einen oder anderen Workshop vielleicht nicht besuchen oder einfach nur halt das hoffentlich schöne Wetter genießen. Gibt es auf die Nacht dann auch noch irgendwas, weil du gesagt hast, irgendwie ein Konzert oder was?
Mhm. Am Abend gibt es Freitag und Samstag jeweils ein Konzert, wo wir immer Mitleiterbands da haben, also unterschiedlichste Größen haben wir schon gehabt. Teilweise ganz lokale Sachen wie Rianon, die aus Linz sind. Dann war schon Fuchsteufels Wild da, die schon mit Schandmal gespielt haben. Also so, ja, alles Mögliche. Bis jetzt hat es alle immer gedacht. und wir haben auch Vorträge zum Thema Tolkien jedes Jahr neu vom Tobias Eckrich und dessen Partnerin. Die sind beide bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ich habe ihn kennengelernt bei der MagicCon und habe dann einfach, wir haben eine E-Mail geschrieben und war so, hey, der Vortrag war für lustig, magst du dann vielleicht da auch nochmal halten? Und er so, ja, voll gern. Und seitdem sind die jedes Jahr da und halten auch Vorträge zum Thema Herr der Ringe. Das ist so das Nachmittag- und Abendprogramm. Meistens haben wir am Samstag noch irgendeine Action. Das hat begonnen mit der Nazgul Trophy, wo man in zweier Teams antreten ist. Einer war ein Nazgul mit so einer schwarzen Kutten angezogen und der zweite hat sich so eine Frodo-Perücken aufsetzen müssen. Und dann haben wir einen Hindernisparcours gebaut und der Nazgul hat den Frodo in einer Scheibtruhe über diesen Parcours führen müssen und wieder zurück. Und während das passiert, hat die Frodo-Person eine Herr der Ringe-Frage beantworten müssen, schriftlich, dann drüben wieder abgeben. Es war ein unglaublicher Spaß und total chaotisch. Und jetzt versuchen wir immer, dass wir sie für Samstagnachmittag irgendwie sowas in die Richtung überlegen. Das ist meistens relativ spontan dann passiert. Genau. Aber während die Workshops stattfinden, gibt es eigentlich kein Parallelprogramm, weil erstens, wir wollen, dass die Leute die Workshops besuchen. Zweitens, die Leute, die Workshops besuchen, nicht hin und her gerissen sein sollen zwischen dem Workshop und dem Nebenprogramm. Und auch gar nicht die Räumlichkeiten hätten, dass wir neben die 30 Workshops auch noch irgendwas anderes wo machen. Aber es gibt zum Beispiel Leute, wie ich schon vorher gesagt habe, die jedes Jahr da sind und dann sozusagen schon alle Workshops gemacht haben, die es irgendwie machen wollten oder bei den neuen Workshops, die nichts gefunden haben, die aber dann oft einfach nur da sind, ausschlafen, die Zeit genießen, freien sehen, dieses ganze Jahr nicht sehen. Aber wenn man das erste Mal aufs Mittelalterfest fährt, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man Workshops macht, weil es einfach ein großer Teil vom Mittelalterfest ist.
Findet das grundsätzlich immer statt, wurscht bei welchem Wetter, oder ist da reine Schönwettersachen auch dabei?
Wir haben 2018 gehabt, da war es ziemlich kalt und hat geringt. Da war der ganze Sommer so heiß, aber das Mittelalterfest war dann verringt. Da haben wir dann alle Workshops irgendwie nach drinnen verlegt, haben dann das ist besonders schwierig bei den Kampfworkshops, weil die brauchen viel Platz. Da haben wir dann so Sachen gemacht wie am Vormittag ein bisschen trainieren, wenn es gerade nicht regnet. Und wenn es regnet, dann schaut man sich irgendwie eine Quelle an und theoretisiert ein bisschen und so. Das war ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich findet es immer statt. Die Burg Reichenau hat zum Glück auch einige Räume und größere Räume auch, wo man normalerweise schlafen, aber da muss man dann halt irgendwie improvisieren. Aber ja, also wenn nicht sowas Grobes wie Corona daherkommt, dann machen wir es jedes Jahr, ja.
Warum Reichenau? Warum nicht irgendwas anderes?
Ich habe, als wir beschlossen haben, dass wir nicht mehr das Westerndorf haben wollen, weil es einfach zu marot geworden ist, habe ich mir auf einer Website, die sich zum Ziel genommen hat, alle Burgen und Ruinen und Schlösser Österreichs zu sammeln, glaube ich, alle Burgen und Ruinen in Österreich, Salzburg und Niederösterreich angeschaut, weil das irgendwie von uns in Wörs aus sinnvoll erreichbar ist. Und es waren ein paar, die wir sich angeschaut haben, aber Reichenau hat einfach dann am besten passt. Von dem, wie die Anforderungen für unser Fest sind. Man hat dann Strom fast überall, sogar Wasserleitungen. Die haben das super aufgearbeitet. Die haben da die Theater, so Theaterfestspiele jetzt zweite Jahr und dementsprechend gut ausgerüstet sind die.
Ja, stimmt, für die Menge brauchst du dann auch schon.
Ja. Ja, und auch die Toilettenanlagen und so. Die haben sogar Duschen. Das musst du mal finden, ein paar Grüne mit Duschen. Weil das ist schon was, wenn man so drei Tage zörtelt, ist schon cool, wenn es auch Duschen gibt.
Wie schaut es aus mit 2021? Findet es statt oder nicht?
Also ja, wir planen fix damit. 2020 haben wir es im Mai abgesagt, weil da sind die Richtlinien für bis Ende August bekannt gegeben worden damals. Und dann war klar, unser Fest findet Ende August statt, das geht sich genau nicht aus. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir alle Tickets rückerstatten haben können, vollständig, weil wir kaum Ausgaben gehabt haben und fast alles auf heuer sozusagen übernehmen haben können. Jetzt sehe ich ehrlich gesagt gerade keinen Grund, das abzusagen. Die Regelungen schauen derzeit gut aus. Wahrscheinlich braucht man 3G. Aber wir sind zu 90% draußen. Das ist schon mal super. Wir haben die Registrierung ohnehin, weil unsere Leute ja alle im Vorhinein Tickets kaufen und sehr für die Workshops anmelden. Das heißt, die weiß bei jedem Besucherin, bei jedem Besucher, wann diese Person in welchem Workshop ist, mit welchen anderen Leuten. Also man kann das in Wahrheit recht gut nachverfolgen, was die Corona-Richtlinien da ja gern hätten. Genau, also ich werde da noch so Eintrittstests halt besorgen, weil das ist ein bisschen die Problematik, dass sie über 3 Tage geht und die normalen Tests ja nur 48 Stunden gelten. Aber ich hoffe, dass einfach auch schon viele Leute geimpft sind oder genesen und dass man da nicht, ich meine, wie gesagt, wir sind nicht so groß.
Ja. Wann findet es statt?
20. bis 22. August.
Habt ihr irgendwelche, oder generell hast du irgendwelche Pläne, wie es dann zukünftig auch schon wieder, also sprich, wann 2021 ist vom Tisch ist und durchgegangen ist, gibt es irgendwelche Besonderheiten oder irgendwelche Ideen, die du noch nicht umgesetzt hast, wo du sagst, okay, gut, das war was, was man vielleicht 2022, 2023, 2024 umsetzen kann?
Naja, also nachdem es jetzt heuer das 8. Mittelalterfest ist, steht in 2 Jahren das 10-Jährige an. Da sind wir schon immer ein bisschen am Überlegen, was kann man da Besonderes machen. Mein Favorite war halt ein Feuerwerk, weil Gandalfs Feuerwerk und so. Mal schauen, ob das was wird. Ja, im Grunde, das Konzept passt gut so. Natürlich verändern wir immer wieder die Workshops, die Konzerte, die Vorträge, dass es sozusagen immer neuen Input gibt. Aber von der Struktur her wird es wahrscheinlich sehr einfach so bleiben. Ja, ich meine, die Überlegung war natürlich schon ab und an da, dass wenn ich im Geschichtebereich keinen Job finde, dass ich irgendwie im Veranstaltungsmanagement in dem Bereich mich irgendwie weiterentwickelt und mehr mache, vielleicht im Winter irgendein Event. Aber das ist natürlich, da muss man dann neue Konzepte aufstellen. Und gerade wenn man es nicht im Sommer machen will, im Sommer sind einfach voll viele Sachen. Dementsprechend wird natürlich der Winter idealer oder besser, aber dann muss man es halt indoor machen und dann läuft alles wieder ganz anders. Ich habe auch schon, manche Leute haben mich schon darauf angeredet, wüsst nicht da und dort die engagieren, wüsst nicht bei dem, bei der Comic-Con oder da irgendwo mitarbeiten, wo ich grundsätzlich nicht abgeneigt bin, aber die Kapazitäten müssen halt auch da sein. Genau, also fürs Mittelalterfest, ich sage immer zu die Leuten bei der Begrüßung, ich mache das für euch bzw. uns, also ich mache es auch für mich, weil mir macht es auch Spaß. Und solange es euch Spaß macht, mache ich es. Und wenn irgendwann sich ausstellt, wir haben alle genug davon, dann gibt es halt nicht mehr. Derzeit schaut so aus, als hätten eh noch alle Spaß dran. Also.
Dank Corona haben sehr viel mehr Leute Spaß, als was man früher geglaubt hätte.
Das auch, ja. Ja, und vor viele Leute, die halt jetzt jahrelang da waren, haben wir auch schon gesagt, na, wir freuen sich schon so und endlich sehen wir sie wieder. Und viele Leute sehen sie halt auch wirklich nur am Mittelalterfest, dann einmal im Jahr und zötteln dann gemeinsam und haben da eine gute Zeit.
Weil du gesagt hast, Comic-Con, bist du dort anzutreffen mit einem Stand oder bist du da als Besucherin dort?
Auf der Weiser Comic-Con haben wir immer einen Stand vom Mittelalterfest, wo wir gewandert da sind und Werbung machen für unser Fest. Sonst haben wir auf keiner Convention. Wir haben mal überlegt, die Wiener Comic-Con, die ist immer im November, glaube ich. Auf jeden Fall relativ knapp nach unserem Fest. Und da macht es dann nicht so viel Sinn. Ich meine, jetzt ist die Comic-Con aktuell auch immer im Herbst. Letztes Jahr war es im September, heuer wird es auch wieder im September sein. Das macht, also heuer ist wirklich exakt eine Woche nach unserem Fest oder zwei. Es macht nicht viel Sinn, da Werbung zu machen fürs Mittelalterfest, aber es doch immer wieder. Die Leute sind dann schon interessiert und manche kaufen sich dann auch gleich an dem Wochenende irgendwie ein Ticket. Also es macht schon Sinn, aber es ist halt ein bisschen so, dass man sagt, ja, jetzt war es gerade und in einem Jahr. Aber gut.
Ja, das ist ja allerhand erst. Mann, ich muss fairerweise sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass du als Unternehmerin oder involviert bist, eher sowas in Richtung Opfer oder ähnliches. Weil das Mittelalterfest selbst ist jetzt eine Unternehmung für dir. Du hast aber nur was gesagt vom Verein. Ist das jetzt aufs Mittelalterfest oder ist das oder war das bezogen auf das Indes?
Das war in dem Fall wahrscheinlich bezogen auf den Reenactment-Verein.
Auf den Reenactment-Verein.
Also das Mittelalterfest mache ich als Unternehmerin, als Unternehmen, aber 2016 haben wir es als Mittelalterverein gemacht. Und bei dem bin ich auch immer nur tätig. Der ist natürlich jetzt auch mit Corona ein wenig eingeschlafen. Und der Schwertkampfverein ist wieder ein anderer Verein. Also ich bin in zwei Vereinen tätig und beim Schwertkampfverein bin ich Opfer. Und beim Mittelalterfest bin ich Unternehmerin. Und Trainerin, ja. Aber mehr Co-Trainerin als Trainerin. Meistens macht man Vereinstraining und ich schaue halt, dass alles
klappt. Und der Reenactment-Verein?
Ja.
Wie heißt der?
Draconis Cognatio. Genau, da machen wir Spätmittelalter Reenactment.
Sind die in Linz oder sind die in Wös?
Der Sitz ist in Linz, aber wir sind sehr weit verstreut. Also ein paar wohnen in Linz, wir wohnen in Wös, ein paar wohnen im Innviertel, zwei wohnen in Salzburg. Der Verein ist auch schon relativ, also den gibt es auch schon über 10 Jahre. Und den haben sozusagen ein paar Freunde gegründet, die so in Linz-Wöser Raum gewohnt haben ursprünglich und da irgendwie studiert haben und Zivi gemacht haben und so. Und dann haben sie sich halt sozusagen mit Familiengründung und so hat sie sich geografisch verteilt, aber den Verein gibt es immer noch. Und genau.
Gibt es dafür so Vereine in der Richtung in Österreich?
Ja. Ja, Reenactment ist ein Riesenfeld, wobei das gefühlsmäßig kleiner, am kleiner werden ist. Also ich bin zu Draconis gegangen, da schon wieder 5 Jahre her oder so. Da war das gerade so am Höhepunkt. Da hat es auch wirklich, das fast jedes Wochenende auf irgendeinem Mittelaltermarkt gehen können und auch was anderes sehen. Und mittlerweile ist es weniger geworden. Weil die Mittelaltermärkte leben von den Touris, wie wir sie liebevoll nennen. Und das hat sie wieder ein bisschen ab. Die haben sie schon satt gesehen, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich immer noch welche, es gibt da immer noch große, sie sind auch immer noch gut besucht. Das Ritterfest in Linz ist das beste Beispiel. Aber genau, es ist, die Reenactment-Szene geht, glaube ich, so wie ich es vom Gefühl her sage, eher in, wir machen Festeln für uns. Das heißt, wir treffen uns auf irgendeiner Lagerwiese, wo wirklich nur die Reenactor sie treffen und ein Wochenende gemeinsam verbringen, ohne Touris.
Wie viel Satz ist da in dem Verein?
Draconis haben wir, ja, so um die 20 Leute. Aber in unterschiedlichster Besetzung, dann auf den verschiedenen Märkten, je nachdem, wer Zeit hat.
War es so ein Mittelalterfest in Linz ist da?
Nein. Also ich glaube, es waren ein paar als Besucher dort, aber da waren es einmal, bevor ich noch dazugekommen bin, aber dann lang nicht mehr. Ich meine, das Mittelalterfest oder dieses Ritterfest in Linz ist ja nur ein Tag. Und das ist wirklich sehr auf die Touris ausgerichtet. Wenn man da eine Lagergruppe ist, so wie wir, also wir schlafen dann im Mittelalter, ich erzählte, laufen den ganzen Tag im Mittelalter gewandt herum, kochen, über dem Feuer, essen, aus Holzschüsseln. Das einzige ist Klo, das ist meistens ein Klowagen, wobei das auch manchmal sehr mittelalterlich ist. ja, also wir haben lange Zeit Schaukämpfe gemacht, weil man irgendwas auch für die Touris eben bieten sollte als so Mittelalter-Reenactment-Gruppen, haben wir aber vor ein paar Jahren aufgehört, weil es einfach mega Aufwand ist. Wir haben sie einmal in der Woche getroffen, jeden Sonntag investiert und einfach dann keiner mehr gefreut hat irgendwann.
Ja, es ist verständlich. Eine halbe Stunde oder was und das war's.
Voll. Und, aber wenn du es nicht tust, kannst du es auch nicht, weil du musst es eigentlich jede Woche üben. Jetzt machen wir es eher nur mehr auf Anfrage, dann trainieren wir halt vorher auf volle Kanne und sonst sind wir einfach als Lagergruppen da und schauen cool aus. Das ist so, was wir derzeit anbieten und das reicht auch oft. Weil oft sind so Mittelaltermärkte, die haben oft große Wiesenflächen und die sollen irgendwie cool ausschauen und dann ist cool, wenn man große Lagergruppen hat und viel Zelter. Weil dann schaut es gerne noch mehr aus und das können wir schon bieten.
Ganz andere Frage nur abschließend.
Ja.
Weil du vorher gemeint hast, das ist so für manche so fast ein Pseudo-Lab dann auf dem Fest. Warst du schon mal auf einem echten Lab?
Einmal.
Und wie war da der Eindruck?
Es ist sehr geil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wieso bist du nicht auf mehr Labs gefahren?
Nein, ich verstehe das mit Zeit und Geld und so weiter, ja. Ist gerade immer nicht. Und Corona, das darf man nicht vergessen.
Also, ja. Nein, ich war auf einem Lab, relativ klein, würde ich mal sagen, im Warhammer Fantasy Universum, wo ich gar nicht bewandert bin, das ich da nur sozusagen gestreift habe bei diesem Lab und halt mir das Wichtigste irgendwie erklären habe lassen. Und das war wirklich sehr cool. Aber ansonsten habe ich das bisher nicht so geschafft. Wir haben einen Lab-Workshop, wo Menschen, die noch nie Lab gemacht haben, einmal einschnuppern können, ein bisschen erklärt kriegen, was ist die Idee überhaupt und dann meistens auch noch ein bisschen gespült wird. Das ist immer sehr verwirrend als Mensch, der nicht am Lab-Workshop teilnimmt, weil man dann oft nicht genau weiß, ist das jetzt, hat sich die Person jetzt weder oder ist das jetzt nur der Lab-Workshop? An sich war es, glaube ich, voll mein Ding, aber diese Welt noch nicht erschlossen von meiner Seite. Genau.
Das heißt, das Fest kommt dann und geht dann. Dann kommt die Comic-Con und dann kommt das nächste Jahr.
Genau.
Das heißt, sonst irgendwie keine großen Pläne oder was in die Richtung.
Nein, aber wir haben halt mit Mittelalterfest das ganze Jahr genug zum da. Der Ticketverkauf startet immer schon im Dezember wieder.
Das optimales Weihnachtsgeschäft, ja.
Genau, also vielleicht schenken sie das gegenseitig. Ja. Wobei da noch weit nicht fix ist, welche Workshops stattfinden werden. Sonst, also da ist meistens noch gar nicht wirklich was fix. Das Datum und der Ort, aber sonst dann noch nichts. Genau, darum gibt es bei uns auch die Regelung, dass die Leute, die sie am frühesten Tickets gekauft haben, die werden als erstes für die Workshop-Anmeldung freigeschalten und kriegen dadurch einen kleinen Bonus, dass sie uns sozusagen schon so bald unterstützt haben, obwohl sie noch gar nicht gewusst haben, was kommt.
schaut schon, dass ihr eine gescheite Varianz drinnen habt von dem, was geboten wird.
Ja.
Falls möglich ist natürlich
ja. Nicht jede. Klar, heuer war es schwierig. Manche Workshops, die wir für letztes Jahr gehabt hätten, sind uns ausgefallen, weil die Leute entweder nimmer oder irgendwie nicht Zeit gehabt haben. Dafür haben wir andere gekriegt. Genau. Und natürlich ist auch, wir schauen auch, dass wir für jede Altersstufe irgendwas dabei haben. Also wir haben Kinder mit, also von null weg, man, die Workshops gehen meistens so ab 6 weg los, aber wenn's, manche sind halt auch erst ab 18, du kannst keinen Schwerkampf-Workshop, die sind ab 16, die kannst nicht mit, man kann man mit Kindern machen, aber nicht mit Kindern und Erwachsenen gleichzeitig, das ist zu viel verlangt. Ja. Und dann haben wir, unsere ältesten Besucher sind 70.
Ei.
Also, ja, Herr der Ringe ist ein Buch, das schon lange gibt und das hat Fans in jeder Altersstufe. Also, genau. Die kommen dann mit der ganzen Family und alle sind Herr der Ringe-Fans und das ist voll super.
Na, absolut. Was würdest du jetzt abschließend wen mitgeben auf dem Weg, der sagt, okay, mit Herr der Ringe noch nie was am Hut gehabt, will irgendwie was einsteigen, was würdest du dem oder derjenigen empfehlen, mit was soll er sich oder soll sie sich auseinandersetzen? Mit was verbindest du die besten Erinnerungen oder Empfindungen? Was sagst du, okay, gut, da wird man das Fandom in vollen Zügen genießen können.
Die Filme anschauen und dann aufs Mittelalterfest fahren.
Perfekt. Ich danke dir.
Gerne.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentöter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentöter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.